Hey Julia, weißt du, was heute für ein Tag ist?
Oh Mann, die Fußball-Weltmeisterschaft geht los.
Aber noch viel wichtiger, eine neue Folge auf Messerschneide-Podcast. Forza AMS, alle alle.
Ole, ole, ola.
Damit sage ich Hallo und herzlich willkommen. Hier live aus dem Podcaststudio in Frankfurt sage ich erstmal den wichtigsten Satz. Wir sind Ärztegeschwister und machen hier alle zwei Wochen Missstände in unserem Gesundheitssystem sichtbar, die uns in der Medizin, PatientInnen und auch dich täglich betreffen. Wir, das sind Felix Riemenschneider, Arzt und Podcaster seit mittlerweile 3 Jahren und mir gegenüber sitzt meine Schwester
Julia Riemenschneider, auch Ärztin und leidenschaftliche Podcast-Partnerin von Felix.
Ich fand es gerade auf jeden Fall ein bisschen komisch, mich als Podcaster zu bezeichnen. Deswegen habe ich auch ein bisschen gestockt. Aber ja, eigentlich ist es ja so. Ab 3 Jahren kann man das, glaube ich, sagen, oder Julia?
Und vor allem über 70 Folgen.
Ist so. Naja, feels good to be back. Und damit würde ich mal sagen, starten wir doch mal ganz easygoing rein mit ein bisschen Feedback.
Wir hatten zuletzt ja eine zweite Folge zu dem Thema Kinder rausgebracht und ein spannendes Interview mit Frau Karin Schmidt geführt von AKIK. Wer noch nicht reingehört hat, es lohnt sich. Denn das fanden auch ganz, ganz viele andere Zuhörer, die dieses sehr interessante und doch mal auch etwas andere Interview sehr gelobt haben. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal von uns.
Ja, ich freue mich heute hier im Podcast zu sein. Danke an
die Geschwister Julia und Felix Riemenschneider
für ihre tolle Arbeit jeden Tag und für die Einblicke.
Ich freue mich auch.
Heute haben wir auch wieder ein spannendes Interview vorbereitet. Zwar nicht mit unserer Protagonistin dieses spannenden Jahres, nämlich Frau Waken, sondern mit Dr. Stefanie Adolf. Dazu gleich mehr. Sie wird mit uns die Trilogie der Kinderfolgen einmal zu Ende führen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, sliden wir noch einmal kurz in unseren Newsblog. Wir zeichnen heute am Sonntag, den 7. Juni 2026 auf. Und das ist wichtig zu sagen, denn in der Debatte zu unseren News ist noch viel Bewegung drin. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon mitbekommen, denn es gab eine wahre Flut an Beiträgen zum Thema Pflegeversicherung. Und da möchte ich erst einmal eine Schlagzeile vom 26. Mai 2026 zitieren. Waken plant offenbar höheren Pflegeversicherungssatz für Kinderlose. Was hat es damit genau auf sich? Frau Waken rechnet in der Pflegeversicherung mit einem Defizit von insgesamt mehr als 22 Milliarden Euro in den kommenden beiden Jahren. Und das ist deutlich mehr als bisher erwartet. Und da muss natürlich eine Lösung her, die dann eben lautet, Menschen ohne Kinder müssen höhere Beiträge zahlen. Versicherte ohne Kinder müssen dann ab einem Alter von 23 Jahren insgesamt einen Beitragssatz von 4,3% zahlen. Das ist eine Anhebung von 0,1 auf 0,7%. Davon übernimmt der Arbeitgeber einen Anteil von 1,8%. Bei Versicherten mit einem Kind bleibt es dagegen beim bisherigen Satz von insgesamt 3,6%. Und auch hier zahlt dann der Arbeitgeber die Hälfte, nämlich 1,8%. Je mehr Kinder, desto geringer dieser Beitrag. Das ist aber nicht alles. Weitere Ideen aus der CDU, um drohende Negativzahlen zu kompensieren, sind folgende. Gegenüber der Zeit hat sich Unionsfraktionsvize Albert Stegemann mit weiteren Ideen geäußert. Familien müssen früher an Kosten für Pflege der Angehörige beteiligt werden. Und hier soll eine Einkommensgrenze ungefähr um die 100.000 Euro pro Jahr festgelegt werden. Und da soll auch berücksichtigt werden, ob die Angehörigen von zu pflegenden Personen Wohneigentum besitzen, was für die Kalkulation sehr, sehr wichtig sei. Außerdem sollen Einstufungen in den Pflegegrad erschwert werden. Der Entlastungsbeitrag von aktuell 131 Euro pro Monat bei allen Pflegegraden soll bei Pflegegrad 1 gestrichen werden. Auch Minijobber müssen einzahlen in die Pflegeversicherung. Pflegebedürftige sollen erst mit sechsmonatiger Verzögerung in die nächsthöhere Pflegestufe eingruppiert werden. Davon verspricht sich die Bundesregierung eine Einsparung von rund 2,6 Milliarden Euro in 2027. Und das fand ich tatsächlich auch skandalös, Rentenpunkte von pflegenden Angehörigen wären gesenkt. Bedeutet letztendlich, wenn man sich bereit erklärt, seinen zu pflegenden Angehörigen zu unterstützen und dabei eben auf Pflegedienst oder sowas verzichtet, kriegt man, wenn man zum Beispiel in seinem Beruf dann zurückstecken muss, aber keine Entlastung im Hinblick auf die spätere eigene Rente.
Diesmal doppelt im Arsch, ne?
Also das finde ich aber auch schon wirklich Verrückt, ne?
Muss pflegen und kriegt auch noch weniger dafür.
Ich finde letztendlich wieder eine Reform, mit der nur Geld gespart wird, aber ehrlich gesagt in keinerlei Hinsicht irgendeine Art von Versorgung verbessert oder auch nur gehalten wird.
Ist halt wieder Feuerlöschertaktik, ne? Keine richtungsweisende Änderung des Systems.
Ja, beziehungsweise eigentlich gießt man so ein bisschen Öl ins Feuer, was die Versorgung betrifft, aber wir bleiben auf jeden Fall dabei, wir bleiben dran an den News und werden natürlich auch in folgenden Folgen darüber berichten wahrscheinlich.
Und ist ja noch nicht offiziell beschlossen.
Genau. Sonst würde ich mal sagen, gut, dass wir die jungen Leute nicht noch zusätzlich neben der Pflegeversicherung mit einer Erhöhung der Tabaksteuer belasten müssen, denn es wird mal wieder mehr geschmökert, gerucht, gesmokt, wie auch immer ihr es nennen wollt.
So berichtete zumindest die Tagesschau und die Zeit am 31.05., passend zum Weltnichtrauchertag, dass die Zahlen der jungen Raucher wieder gestiegen sind, zumindest leicht. Etwa ein Fünftel der Deutschen raucht aktuell mindestens noch gelegentlich. Besonders hoch ist der Anteil bei den 40- bis 44-Jährigen mit 26%, aber auch bei den Jüngeren wird häufiger wieder zur Ziggy oder zur Vape gegriffen. Und der Anteil der Raucherinnen und Raucher lag demnach bei den jungen Leuten bei 19,1% und das ist 0,2% höher als zuletzt 2021. Warum ist das nennenswert? Weil es eigentlich in den letzten Jahren eigentlich einen deutlichen Trend in die andere Richtung gegeben hat. Und zwar sind die Zahlen eigentlich kontinuierlich gesunken und jetzt halt leider wieder gestiegen. Besonders häufig geraucht wird da noch bei den jungen Männern. Bei insgesamt 22,4% liegt da der Anteil der gelegentlichen Raucher. Und prinzipiell ist es so, dass aktuell eigentlich wieder die normale Zigarette präferiert wird bei den jungen Leuten, nämlich bei 78,5% und nur 9,2% die E-Zigarette bevorzugen und der Rest andere Nikotinprodukte. Insbesondere der Bundesdrogenbeauftragte, den wir ja auch schon häufiger genannt haben, Hendrik Streeck von der CDU, fordert hier wieder mal strengere Regeln, so wie wir natürlich auch. Und er fordert insbesondere klare Regeln für Inhaltsstoffe, Aromen und Werbung sowie die Verpackung. Gerade halt das Verbot von bestimmten Aromastoffen bei den Vapes, aber wir sehen es ja, es sind ja die Haupt-, also der Großteil sind einfach normale Raucher. Also man muss an die Zigarette ran, die Tabaksteuer muss erhöht werden. Das ist auch das, was Hendrik Streeck fordert. Und Rauchen, ich muss es euch nicht nochmal sagen, aber ist immerhin für ein Fünftel aller Krebserkrankungen deutschlandweit verantwortlich. Außerdem natürlich hohes Risiko, Herz-Kreislauf, Blutdruck, Schlaganfälle, chronische Bronchitis sind alles No-Brainer, warum hier die Tabaksteuer erhöht werden sollte. Aber gut, lieber kürzen wir das BAföG oder versuchen es nicht zu erhöhen, weil da kann man ja noch Geld sparen. Also von daher muss man noch nicht an die Tabaksteuer ran. Puh. Und damit zurück ins Studio.
Noch eine Positivnachricht, die wir natürlich auch nicht vorenthalten möchten. Gestern war ja der 6.6.2026 und damit Tag der Organspende. Und auch hier hatten wir bei Social Media schon drüber berichtet, denn die Zahlen bei der Organspende sind mindestens etwas gestiegen. In den ersten 5 Monaten dieses Jahres sind rund 12% mehr Organe insgesamt gespendet worden als im Vorjahreszeitraum. Während von Januar bis Mai 2026 1.405 Spendeorgane registriert wurden, waren es im Vergleich nämlich 2025 etwas weniger, im gleichen Zeitraum mit 1.253, was die Deutsche Stiftung Organtransplantation mitteilte. Und ja, auch da sprechen wir uns weiterhin für die Widerspruchslösung auf. Wir sind beide der Meinung, dass man, glaube ich, schon noch mehr Menschen für die Organspende auf diese Weise automatisch gewinnen würde und auch dadurch eben die noch wartenden Menschen versorgen könnte.
Wer sich zu dem Thema noch mehr interessiert, der kann ja nochmal in Folge 36 Organspende reinschalten. Ansonsten denke ich, fangen wir an. Main Part steht vor der Tür. Wir wollen ja in der heutigen Folge nochmal den Bogen über die letzten 2 Folgen spannen und versuchen auch irgendwie ja nochmal ein Fazit zu ziehen, ob Kinder im Hinblick auf die medizinische Versorgung in Deutschland wirklich strukturell benachteiligt werden. Das ist ja die Hypothese, die wir vor circa 2 Folgen aufgestellt haben, beziehungsweise die uns jetzt irgendwie auch schon über die letzten Monate begleitet, auch in Folgen wie Psychotherapie und so sind wir immer mal wieder an die Kinder rangeschrappt und haben gemerkt, okay, da liegt einiges im Argen. Wenn ihr die letzten Folgen da noch nicht gehört haben solltet, dann schaltet gerne nochmal bei Folge 75 oder 76 rein. Es ist aber nicht grundlegende Voraussetzung, um bei der heutigen Folge heute mitzukommen.
Ein kurzer Rückblick nochmal zu eben diesen Folgen. In Folge 75 haben wir uns eher allgemein die grundlegende Situation von Kindern im Gesundheitssystem angeschaut. Viele freie Kassensitze, zum Teil schockierend niedrige Raten an U-Untersuchungen und weite Wege zu operativer Versorgung, bevor wir dann in Folge 76 eben, wie schon erwähnt, mit AKIK ein Aktionsbündnis vorgestellt haben, was eher ein positives Licht auf einen Teil der stationären Versorgung geworfen hat.
Den Rettungsteddy habe ich hier auf jeden Fall ins Herz geschlossen, liebe Julia. Du hast den auch immer mit dabei auf dem Rettungswagen.
Immer, ist der beste Beifahrer, den es nur gibt. Und um heute eben jetzt eine runde Sache draus zu machen für unser Triplett, was ja eigentlich eher ein Dreieck ist als ein Kreis, aber brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Unterstützung. Und die hast du, lieber Felix, ja schon lange im Hinterkopf gehabt. Auf jeden Fall, deshalb haben wir uns eine ehemalige Oberärztin von dir aus der Uniklinik eingeladen, die sich als renommierte Kinderorthopädin sowohl im stationären als auch im ambulanten Sektor bestens auskennt. Also eine richtige Expertin. Ich konnte leider bei diesem spannenden Interview nicht dabei sein, habe es mir aber schon angehört. Vielen, vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall schon mal. Und damit würde ich einmal überleiten zu unserem Interview.
Viel Spaß.
Dann darf ich jetzt ganz herzlich im Podcast begrüßen Frau Dr. Med. Steffi Adolf, meine ehemalige Oberärztin aus der Uniklinik. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich, mit Rat und Tat, was die Kinderorthopädie betrifft, euch ein paar Fragen beantworten zu können und verfolge euren Podcast schon lange. Und wir sprechen heute über Kinder.
Genau, zum dritten Mal schon jetzt innerhalb der letzten anderthalb Monate und heute ausnahmsweise auch mal ohne unsere Interviewerin Julia. Die muss ich nämlich heute entschuldigen, die ist noch bei der Arbeit. Aber nichtsdestotrotz denke ich, liebe Steffi, kriegen wir das heute super hin. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit einer kurzen persönlichen Vorstellung an.
Mein Name ist Steffi Adolf, ich bin Oberärztin am Josephs Hospital in Wiesbaden und mein Schwerpunkt ist die Kinderorthopädie. Ich habe den Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie absolviert und danach noch die Zusatzweiterbildung Kinderorthopädie und versuche in meinem klinischen Alltag viel Kinderorthopädie zu erledigen. Nichtsdestotrotz habe ich im Randbereich natürlich auch Kontakt mit der Erwachsenenorthopädie. Nebenbei arbeite ich noch in einer Privatpraxis und versuche dort noch die Belange kinderorthopädischerseits im Rhein-Main-Gebiet beratend zu unterstützen.
Ich habe ja schon in den letzten Jahren gemerkt, gerade die Kinderorthopädie, erst an der Uniklinik, dann an einem kleineren Krankenhaus und jetzt auch in der Praxis, das ist ja schon ein Nadelöhr. Und auch die Versorgung der Kinder ja generell in Deutschland. Deshalb stand letztes Jahr auch der Welttag der Patientensicherheit von der Bundesärztekammer unter dem Motto Belange von Kindern berücksichtigen. Da sagte der BAK-Präsident Klaus Reinhardt auch, dass wirtschaftliche Zwänge als eines der zentralen Probleme in der Kinder- und Jugendmedizin ausgemacht werden. Die Kindermedizin sei eine der Disziplinen, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen und angesichts der gebotenen Sorgfalt nicht kostendeckend wirtschaften könne. Das haben wir ja auch häufig in der Uniklinik gehört. Denkst du denn, dass die Kindermedizin wirtschaftlich sein kann?
Kindermedizin kann wirtschaftlich organisiert werden, aber sie wird wahrscheinlich nie der Bereich sein, der die höchsten Erlöse erzielt. Denn Kinder brauchen Zeit, Zuwendung und spezielle Strukturen. Man kann ein Säugling mit einer Hüftdysplasie oder auch ein Kind mit Zerebralparese oder ein Frühgeborenes nicht im gleichen Takt versorgen wie viele standardisierte Leistungen in der Erwachsenenmedizin. Deswegen sind viele Leistungen, die für eine gute Versorgung unverzichtbar sind, nicht allein über Fallzahlen oder Effizienzkennzahlen zu bewerten. Aus meiner Sicht sollte deswegen Kindermedizin weniger als Kostenfaktor und stärker als Zukunftsinvestition betrachtet werden.
Meine Rede. Das ist ja auch was wir schon häufiger gesagt haben. Das ist halt gerade, wenn man bei den Kleinsten frühzeitig agiert und Erkrankungen oder das Entstehen von Erkrankungen auch verhindern kann, dann ist es günstig. Und wenn man erst darauf wartet, bis den Kindern oder jungen Erwachsenen dann schlecht geht, dann wird es teuer und zwar für die gesamte Gesellschaft. Also die Kinder müssen da schon im Fokus bleiben.
Genau.
Gerade im Hinblick auf die Krankenhausreform hat man jetzt aber immer häufiger gehört, dass die Kinderchirurgie und die kinderchirurgischen Eingriffe immer weiter in die Erwachsenenmedizin gedrängt werden. Die Fachgesellschaft Berufsverband der Deutschen Chirurgie beklagte dazu auch zuletzt im März 2026, dass die finanzielle und personelle sowie die strukturelle Absicherung der operativen Kinder- und Jugendmedizin im Rahmen der beschlossenen Reformen, also gibt es ja zwei Reformgesetze, nicht ausreichend berücksichtigt sei. Hierzu sagte die Präsidentin von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendchirurgie, Barbara Ludwikowski, Da die Krankenhausreform an den Strukturen der Erwachsenenmedizin ausgerichtet ist, wird die Versorgung dieser vulnerablen Patientengruppe mit speziellen Bedürfnissen zukünftig nicht hinreichend gewährleistet sein. Derzeit geplant sei, dass die Leistungsgruppe 15 Allgemeine Kinderchirurgie die generelle operative Versorgung von Kindern und Jugendlichen in Deutschland regeln soll. Hierbei würden etwa Personaluntergrenzen von 3 Kinderchirurginnen vorausgesetzt. Das ist ja für eine spezialisierte Abteilung wie eine Kinderorthopädie auch ein Thema. Und mir kommt es zumindest so vor, als wären es ganz schön viele Kinderorthopäden, die man da braucht, um so einen Laden am Laufen zu halten.
Oh, das ist jetzt eine komplexe und schwierige Frage. Große Diskussionen in der kinderorthopädischen Welt. Das wird auch für einige kinderorthopädische Einheiten tatsächlich nur hohe Hürde werden. Dazu muss man aber erstmal wissen, Kinderorthopädie ist kein eigenständiger Facharzt. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist eine Zusatzbezeichnung. Entweder ist man Orthopäde und Unfallchirurg und macht dann die Zusatzweiterbildung Kinderorthopädie und beschäftigt sich mit den Kindern, oder man hat von Haus aus die Facharztbezeichnung Kinderchirurg mit der entsprechenden Spezialisierung. Jetzt haben viele kinderorthopädische Abteilungen von Haus aus wenig originäre Kinderchirurgen in ihrem Stellenplan, weil ihr Schwerpunkt einfach auf anderen Dingen liegt, wie Deformitäten, Hüftdysplasien, Zerebralparesen oder Wirbelsäuleneingriffe. Das ist die eine Hürde. Zum anderen ergibt sich dann halt, dass die Kinderorthopädie aber auch in einer anderen Leistungsgruppe untergebracht werden kann, in der Leistungsgruppe 14, die sich mehr oder minder über zur Allgemeinchirurgie festlegt. Aber auch da sind die Vorgaben, dass 3 Allgemeinchirurgen vorzuhalten sind. Und die orthopädischen Fachgesellschaften genau das kritisieren, weil sie darauf hinweisen, dass hochspezialisierte Leistungen wie Kinder- und Jugendorthopädie und auch andere orthopädische Unterabteilungen dort zusammengefasst werden und unter allgemeinchirurgischen Leistungen geführt werden. Jetzt kritisieren sowohl die Kinderchirurgen als auch die Orthopäden, dass die Reform sich halt nur stark an allgemeinen Fachvorgaben orientiert und weniger an den tatsächlichen Versorgungsstrukturen von Kinder- und Jugendmedizin. Und das macht mir Sorge, weil dann gerade kleine, mittlere, spezialisierte Zentren unter Druck geraten können, um weiter eben das Fach der Kinderorthopädie ausüben zu können.
Nun ist ja auch schon so gewesen, dass die letzten Jahre, das haben wir auch mitgekriegt in Frankfurt in der Uniklinik, ja sowieso schon ein großer wirtschaftlicher Druck immer auf der Kinderorthopädie lag und es ja sowieso schon zu einer Verknappung der Leistung gekommen ist. Also wir haben ja sowieso schon gesehen, oder ich jetzt auch im ambulanten Sektor, es ist schon schwierig, ein Kind auch für elektive Eingriffe, die es ja häufig gibt, auch in der Orthopädie unterzubekommen. Wie beurteilst du das oder wie kriegst du das jetzt aktuell mit, was die Wartezeiten auf operative Eingriffe anbelangt? Hat sich da in den letzten Jahren was verändert, auch in deiner Realität, oder sagst du, es ist immer schon lang gewesen, aber auch nicht länger geworden?
So richtige harte Zahlen gibt es dafür, glaube ich, nicht. Aber so aus der eigenen Erfahrung glaube ich schon, dass die Wartezeiten länger geworden sind. Ist aber auch regional sehr unterschiedlich, muss man sagen. Manche Patienten warten mehrere Monate bis zu einem Jahr auf Eingriffe, wohingegen es in anderen Regionen vielleicht, wo in Ballungsgebieten die Anzahl von Kinderorthopäden, Spezialisten ein bisschen größer ist, die Wartezeit nicht ganz so groß ist. Aber der eigentliche Engpass ist ja auch nicht immer der Operationssaal, sondern halt einfach die Expertise.
So sieht's aus. Und dann muss ja auch noch Nachwuchs her. Das heißt, es muss ja auch irgendjemand KinderorthopädInnen oder KinderchirurgInnen weiterbilden. Und da gibt es gar nicht so viele Weiterbildungsermächtigte in Hessen, habe ich mir mal angeschaut. Bei der Landesärztekammer kann man das ja nachgucken. An der Zahl sind es 4 Stück in ganz Hessen. Klingt jetzt für mich nicht nach viel. Und auch nur einer von den 4 Personen hat die volle Weiterbildung. Du mit deiner Kollegin, ihr gehört auch dazu. Und bei der Kinderchirurgie sind es 10. Wobei davon auch nur 5 die volle Weiterbildungsermächtigung haben. Wie sieht es da im Hinblick auf die Weiterbildung aus? Ist es ausreichend oder wo soll in Zukunft der Nachwuchs herkommen? Oder stirbt die Kinderorthopädie und Kinderchirurgie vielleicht auch aus?
Das wollen wir nicht hoffen. Aber die Frage nach dem Nachwuchs ist absolut berechtigt. Wenn man jetzt die Zahl der Weiterbildungsbefugten sich anschaut, wirkt die Situation überschaubar. Aber entscheidend ist, ob das System langfristig noch genügend Kinderorthopäden oder Orthopädinnen hervorbringt dann. Wie schon erwähnt, ist es ja eine Zusatzweiterbildung. Das würde bedeuten, wir brauchen erstmal genug Orthopädinnen und Orthopäden, Querstrich Unfallchirurgen oder aber auch Kinderchirurgen, die sich dann für die Arbeit mit Kindern begeistern und dann die zusätzliche Spezialisierung machen wollen und dafür auch eine geeignete Weiterbildungsstätte finden. Und das ist schon ein relativ enger Nachwuchspfad. Hierzu kommt, dass noch die Krankenhausreform hochspezialisierte Leistungen stärker konzentrieren möchte. Das heißt, dass wir zwar mehr Erfahrung an einzelnen Zentren gebündelt haben, aber gleichzeitig besteht die Gefahr, dass es weniger Standorte gibt, an denen junge Ärztinnen und Ärzte dann halt überhaupt die kinderorthopädischen Krankheitsbilder mit denen in Berührung kommen.
Das habe ich auch schon während meiner Ausbildung erlebt oder jetzt auch gerade nach der Ausbildung, dass gar nicht so häufig vorkommt, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen durch die Weiterbildungszeit durchrutschen und manche Krankheitsbilder noch, ich würde nicht sagen noch nie gesehen haben, aber fast noch nie. Und das ist ja auch ein Problem, weil dadurch natürlich auch viele Missed Injuries entstehen, die dann auch wieder extreme Folgeprobleme für die PatientInnen bedeuten. Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz über eine andere Tätigkeit von dir reden. Du arbeitest ja nämlich nicht nur als Oberärztin in Wiesbaden, sondern auch noch in einem sozialpädiatrischen Zentrum. In einem sozialpädiatrischen Zentrum werden Kinder bis zum Alter von 18 Jahren mit Entwicklungsstörungen, neurologischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Schulschwierigkeiten, emotional-sozialen Störungen, Kindern mit körperlichen und geistigen Behinderungen sowie Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind, behandelt und betreut. Die Behandlung erfolgt in der Regel ambulant. Bei Bedarf kann aber auch ein Kind mit einem komplexen Krankheitsbild mal stationär aufgenommen werden in der Kinderklinik zur Diagnostik und weiteren Therapie. Insgesamt gibt es ca. 160 solcher Zentren und Einrichtungen in Deutschland. Im April 2021 hat sich da auch die Linksfraktion im Bundestag mal für interessiert für das Thema und nachgefragt, ob das denn ausreichend sei. Laut der Bundesregierung in der Antwort von dieser kleinen Anfrage hieß es ja. Wie siehst du das und wie bildet sich auch da wieder das in Wartezeiten etc. wieder?
Okay, mehrere Fragen in einer. Ja, ich bin tatsächlich im SPZ und zwar einmal im Monat im Rahmen von einer interdisziplinären neuroorthopädischen Sprechstunde in der Region. Wir betreuen dort Kinder und Jugendliche mit komplexen Entwicklungsstörungen, neurologischen Erkrankungen, Behinderungen, syndromalen Erkrankungen, bei denen eine einzelne Fachrichtung allein oft nicht ausreicht. Deshalb sind wir viele verschiedene Berufsgruppen, die wir da eng zusammenarbeiten. Von Kinderärzten über Psychologen, Sozialpädagogen, Physio-Ergo und auch Logotherapeuten oder auch Orthopädietechniker und Reha-Techniker arbeiten wir dort zusammen. Wir entwickeln gemeinsam eben die Diagnosen, koordinieren Hilfen und entstellen dann halt die individuellen Behandlungspläne. Und gerade bei den Kindern, die eine Zerebralparese haben, bei denen wird deutlich, warum diese multiprofessionelle Zusammenarbeit so wichtig ist, denn neben der neurologischen und auch kinderorthopädischen, das ist dann mein Part, Betreuung, spielen häufig auch Physiotherapie, Hilfsmittelversorgung, Unterstützung in der Schule, Kindergarten und sozialrechtliche Fragen eine wichtige Rolle. Und das ist auch bei anderen Diagnosen häufig der Fall, dass zum Beispiel Kinder mit Autismus oder ADHS gleichzeitig neben der medizinischen, psychologische und auch pädagogische Hilfe benötigen. Das ist die große Stärke von einem SPZ und all diese Perspektiven an einem Ort kommen zusammen und helfen den Kindern heute nicht nur in medizinischer Natur, sondern auch eben durch die interdisziplinäre Lösung gut versorgt zu werden. Zu der Frage mit den SPZ, deutschlandweiten SPZ-Anzahlen, ja, grundsätzlich gibt es ein gutes Netzwerk von den sozialpädiatrischen Zentren. Formal sind sie vorhanden. Die Frage ist halt nur, wie zeitnah verfügbar sie sind. Das ist das große Problem, dass die große aktuelle Herausforderung, denke ich, die Kapazitäten sind.
Und was im Hinblick auf die Wartezeiten, kann man das irgendwie abschätzen? Also wird man dann vom Kinderarzt zugewiesen oder wer identifiziert dann das Kind, das es, sage ich mal, Richtung SPZ abbiegen muss?
Ja, also wenn der Kinderarzt bemerkt, dass eine Vorstellung in einem SPZ erforderlich ist, dann muss der Kinderarzt im Prinzip eine Anmeldung ans SPZ stellen und dann werden dort je nach Anfrage, je nach Diagnose dann entsprechend von den Prioritäten von der leitenden Kinderärztin, die eine Neuropädiaterin ist, das sortiert und dann bekommen die Termine.
Okay. Und ist eine Grundvoraussetzung, dass auch ein Kinderorthopäde oder eine Kinderorthopädin da arbeitet?
Nein. Ich komme da als Konsiliararzt hinzu für eben diese neuroorthopädische Sprechstunde, weil doch durchaus diese Kinder auch einen kinderorthopädischen Bedarf haben oder neuroorthopädischen Bedarf haben. Und das ist quasi eine Serviceleistung, die wir aus kinderorthopädischer Seite anbieten und das begleiten. Und das ist immer eine nette Geschichte. Wir sitzen in einem Setting mit einer Neuropädiaterin, einer Physiotherapeutin und einem Reha-Techniker sowie auch einem Orthopädietechniker zusammen und sehen die Kinder in der Sprechstunde interdisziplinär und versorgen die quasi multiprofessionell.
Und jetzt nochmal auch aus persönlichem Interesse gefragt, wie ist dann das Netzwerk entstanden? Weil wenn es jetzt keine Voraussetzung ist, haben die dich ja nicht explizit gesucht, sondern...
Oh, dieses Netzwerk ist schon aus meiner Uniklinikzeit entstanden. Da gab es die Kontakte irgendwie dann an die Uniklinik. Das, es gibt viele SPZs, die haben einen Kinderorthopäden, der sie besucht und dort eben so eine neuroorthopädische Sprechstunde anbietet. Meine Kollegin in der Klinik, die betreut auch noch zwei andere SPZs im Rhein-Main-Gebiet und bietet dort auch in regelmäßigen Abständen eben eine neuroorthopädische Sprechstunde in dem gemeinsamen Setting an.
Sehr gut. Ich glaube, gerade für die Familien, die ja häufig auch betroffen sind, ist es ja schon besser, wenn sie in ein Setting wiederkommen mit dem Kind, was auch gerade eine Behinderung hat, wenn es sich wohlfühlt und dann auch schon die Räumlichkeiten kennt und jetzt nicht nochmal in eine neue Klinik muss mit neuen Gesichtern, sondern ein bisschen in einem bekannten Umfeld ist.
Ja, und wir haben auch in diesem Setting so ein bisschen das Ganze entzerrt und das kann man jetzt nicht vergleichen mit einer Sprechstunde in einer Akutklinik. Ja. Da ist die Taktung ein bisschen anders da.
Das leitet ja vielleicht auch gar nicht so schlecht über dann auf den nächsten Punkt, den ich hier notiert habe. Und zwar geht es ja auch immer ein bisschen darum, Kinder mehr und mehr auch einzubeziehen in die Therapie. Und gerade in so einem Setting auch wie dem SPZ oder auch in deiner Tätigkeit als Kinderorthopädin sind es ja auch zum Teil sehr komplexe Eingriffe für ganz kleine Wesen oder komplexe Therapien, die vielleicht auch nicht so leicht zu erklären sind. Und gerade der letzte Kindergesundheitsbericht, den wir ja auch schon in Folge 75 eingegangen sind und auch das Aktionsbündnis AKIC, was wir in der letzten Folge erwähnt haben, fordert ja auch eine stärkere Partizipation von Kindern, also die und die Eltern auch einzubeziehen. Und wie gelingt es bei euch im SPZ oder auch im Alltag als Oberärztin der Kinderorthopädie? Weil es gibt ja auch schon Eingriffe, die jetzt nicht 100% nicht 100% gemacht werden müssen, aber schon empfohlen sind, sage ich mal. Und da muss man ja schon auch mit den Kindern und den Eltern auch diskutieren, gerade auch was Behinderung und so weiter anbelangt. Muss ja nicht immer unbedingt alles dann gemacht werden, was möglich ist.
Ja, im Prinzip beginnt ja die Partizipation damit, dass wir nicht nur mit den Eltern sprechen, sondern auch mit den Kindern und auch nach Alter und je nach Entwicklungsstand natürlich auch die Kinder aktiv versuchen, in die Entscheidung mit einzubinden. Wir fragen auch nach Wünschen, Sorgen und Zielen. Gerade da wir ja die Kinder über die ganzen Jahre begleiten, ist es halt auch hier besonders wichtig, weil wir ja häufig bei den kongenitalen Erkrankungen die Kinder nicht nur einmal sehen, sondern die über ihre gesamte Wachstumsphase häufig immer wieder sehen und begleiten. Und so hat manchmal so ein Kind mit Zerebralparese ganz andere Prioritäten vielleicht wie die Erwachsenen um einen rum. Und deswegen ist es wichtig, das Ganze zu kommunizieren. In der Kinderorthopädie gibt es häufig mehrere medizinisch vertretbare Wege. Gemeinsam mit Familie schaut man dann, was im Alltag umsetzbar ist und was sinnvoll ist. Und Medizin bedeutet für mich dann auch immer, die Stimme von dem Kind ernst zu nehmen, auf jeden Fall.
Sehr schön und sehr wichtig auch. Du hast ja gerade eben erwähnt, ihr begleitet ja die Kinder häufig dann über das gesamte Wachstumsalter und muss ja häufig auch kontrolliert werden. Und dann ist es aber irgendwann so, dass die Kinder ja volljährig werden. Und dann meldet sich ja die Pädiaterin oder auch das SPZ oder die Kinderorthopädin vielleicht ab Und wie sieht da der Übergang in die Erwachsenenmedizin aus? Beziehungsweise, was muss ich hier vielleicht auch verbessern? Weil ich habe selber schon erlebt, Kinder aus dem SPZ, die dann zu mir in die Sprechstunde gekommen sind, das ist zum Teil nicht so einfach, das jahrelang Geschehene aufzuarbeiten und gerade dann vielleicht noch mit Sprachbarriere und so weiter, ist es nicht so easygoing, das dann im ambulanten Sektor fortzuführen.
Wichtiges Thema. Ja. Wie du es ja halt auch selber schon bemerkt hast, ne? Eine Cerebellarparese oder eine seltene Erkrankung, die verschwindet nicht, wenn man 18 ist.
Nee.
Die ist immer noch da und trotzdem endet für viele junge Menschen dann die behütete, die vertraute Kinder- und Jugendmedizinische Betreuung eben im SPZ. Und die Herausforderung besteht halt darin, dass man den Übergang nicht mit abrupten Wechseln, sondern in einem gut begleiteten Prozess am besten gestaltet. Also man hat die Möglichkeit, wo man sieht, dass dieser Übergang schwierig wird, auch nach dem 18. Lebensjahr nochmal den Antrag zu stellen, dass ein SPZ für 2 Jahre das Kind weiter betreuen kann. Aber nicht bei allen Kindern kann man das machen, schon allein aus Kapazitätsgründen. Aber dann kommt eben das MZEB mit ins Spiel. Das MZEB ist ein medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderungen. Und das gibt mittlerweile wichtige Angebote für Erwachsene mit komplexen Behinderungen. Und das ist eigentlich insgesamt ein guter Fortschritt. Aber auch hier ist die Verfügbarkeit halt auch nicht unendlich.
Aber das ist vielleicht mal ein guter Anstoß auch für eine folgende Episode, dass wir uns auch mit dem Thema nochmal auseinandersetzen, weil das ja auch bestimmt interessant in diesen Sektor nochmal einzutauchen. Und worüber wir auch noch ganz kurz reden müssen, ist natürlich die U-Untersuchung, die du ja auch als in deiner Tätigkeit als Kinderorthopädin regelhaft ableistest oder mitbetreust oder konsiliarisch dann nochmal nachbetreust, wie auch immer man sagen will. Man sieht daher auch in Deutschland zwischen den Bundesländern deutlich schwankende Zahlen, gerade zwischen sozial schlechter und besser gestellten Kindern und auch was die Durchführungsquoten anbelangt. Wie nimmst du das in Bezug oder insbesondere in Bezug halt auf die U3 wahr mit dem Hüftultraschall für die Hüftdysplasie und stimmt die Qualität der Untersuchung? Die habe ich mal noch mit reingenommen. Es gibt ja schon häufig, das haben wir in der Uniklinik auch häufiger mal gesehen, dass es dann ein bisschen plakativ gesagt vielleicht unnötige Doppeluntersuchungen gibt oder auch mal falsch gute Untersuchungen, die dann mit verzögerter Behandlung dann nochmal zu einer vielleicht Versorgung chirurgischerseits führen müssen, weil halt jemand vielleicht ein Kind besser geschaltet, als es in der Wahrheit ist. Wie nimmst du das wahr?
Also die U3 ist für uns kinderorthopädisch halt natürlich im Fokus, weil in der U3 das Hüftscreening mit implementiert ist und es ist sicher eine der wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen überhaupt, weil sie in einer Phase stattfindet, wo viele Erkrankungen früh erkannt und behandelt werden können. Die Qualität, glaube ich, ist in Deutschland recht hoch. Und aus meiner Sicht ist jetzt nicht die größte Herausforderung, dass wir gelegentlich Doppeluntersuchungen haben, sondern die Gefahr, dass die Kinder eben tatsächlich mit Förder- und Behandlungsbedarf zu spät erkannt werden. Und da sagst du ja auch ganz klar, in der Kinderorthopädie ist die Hüftsonographie wichtig, frühe Diagnostik ist wichtiger. Und wenn zu Kontrollultraschall ist weniger belastend, wie wenn dann doch eine übersehene Hüftfehlbildung Behandlungskonsequenzen nach sich zieht, die bis hin zu einer großen Operation führt. An sich ist ja die Behandlung der Hüftdysplasie, wenn sie rechtzeitig diagnostiziert wird, eine Domäne der konservativen Therapie, ja, gerade im Säuglingsalter. Und da haben wir halt dann wichtige Phasen der Entwicklung und gerade die ersten 9 bis 12 Lebenswochen haben eine enorme Nachreifungspotenz des Hüftgelenkes. Und wenn man aber halt erst die Hüftdysplasie wesentlich später feststellt, dann findet zwar auch noch Nachreifungspotenz statt, aber wesentlich langsamer. Und dann ist die Behandlungszeit deutlich länger. Ja. Und das stresst unheimlich viele Familien auch.
Klar, und das hängt ja, auch wenn die Kinder größer werden, dann wieder die Therapieadhärenz. Das heißt, umso größer das Kind wird, umso schwieriger lässt sich ja dann auch vielleicht mit einer Schienenbehandlung oder sowas führen. Gut, dann gucken wir uns noch mal ganz kurz den UNICEF-Report an, beziehungsweise nehmen nochmal Bezug auf den aktuellen UNICEF-Report von letztem Jahr, wo ja Deutschland beim kindlichen Wohlbefinden stark zurückgefallen ist. Und gerade bei gesundheitlichen Beschwerden, Stress und psychosozialen Belastungen sieht man steigende Zahlen. Mittlerweile ist jeder vierte Schüler oder jede vierte Schülerin zwischen 8 und 17 Jahren psychisch auffällig. Ist jetzt nicht näher bezeichnet, welche Erkrankung das betrifft. Und fast jedes sechste Kind ist übergewichtig. Siehst du das in deinem Alltag oder in deiner alltäglichen Arbeit auch bestätigt, dass es eine Zunahme gibt an Folgeerkrankungen, vielleicht von Übergewicht? Das gibt es ja auch in der Orthopädie.
Ja, das gibt es auch in der Orthopädie und das sehen wir auch häufig. Aber jetzt nochmal zu diesen psychosozialen Aspekten, das sehen wir auch, dass Kinder nicht nur schwer körperlich krank werden, sondern auch psychosoziale Belastung, Stress und psychische Auffälligkeiten haben. Kinder mit chronischen Schmerzen oder Erkrankungen wie einer Skoliose, die leiden halt häufig dann unter Selbstwertproblematiken oder Mobbing und sozialen Rückzug. Gerade wenn sie dann halt in der vulnerablen Adoleszentenphase unter Umständen dann halt ein Korsett tragen müssen oder solche Dinge. Ne? Man behandelt halt eben nicht nur die Fehlstellung und, oder ein Röntgenbild, sondern halt immer einen jungen Menschen mit seinem gesamten Lebensumfeld. Und das sehen wir doch regelmäßig in unserem Alltag. Und natürlich sehen wir auch zunehmend Erkrankungen infolge eben der Adipositas in der Kinderorthopädie, weil natürlich auch das Übergewicht zu Krankheiten am muskuloskeletalen Apparat führt.
Ja, das ist
korrekt. Das jetzt alles auszuführen, würde das, glaube ich, den zeitlichen Rahmen sprengen.
Müssen wir nochmal eine extra Folge machen. Aber da setzen wir jetzt einfach mal auf, vielleicht auch auf die Zuckerabgabe, die ja dann in den nächsten Jahren eingeführt werden soll, dass sich da vielleicht ein bisschen was verbessern kann bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Digitalisierung. Der Mehrwert der Digitalisierung sollte laut einer Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums, namentlich Ulrike Poller, zufolge auch zur Weiterentwicklung der Vorsorge genutzt werden. Mit einer digitalen Einladung zu einer Früherkennungsuntersuchung könne man zum Beispiel sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche entsprechende Behandlungsangebote auch rechtzeitig wahrnehmen. Denkst du, sowas könnte hilfreich sein oder hast du das Gefühl, dass wir sowas brauchen?
Eine gute Frage. Also die Digitalisierung nimmt Fahrt auf. Ich denke, Einladungen zu Früherkennungsuntersuchungen können helfen. Sie erleichtern vielleicht die Organisation und können auch dazu beitragen, dass die Vorsorgetermine nicht vergessen werden. Aber ich glaube, dass Digitalisierung allein eben nicht alles lösen kann, weil bestehende Ungleichheiten Familien aus sozialen oder strukturellen Gründen Schwierigkeiten haben, Zugang zum Gesundheitssystem zu finden. Die brauchen zusätzliche Unterstützung. Das schafft allein die Digitalisierung nicht. Deswegen wichtiger, sinnvoller Baustein, aber kein Ersatz für eine gute und niedrigschwellige Versorgung.
Dann haben wir ja die elektronische Patientenakte jetzt seit ein paar Jahren im System implementiert. Benutzt ihr die bei euch in der Klinik und denkst du, die kann uns auch vielleicht helfen, mal sowas wie ein digitales U-Heft einzuführen, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, dass man auch nicht jede Gradzahl beim U-Heft von einem Hüft-Ultraschall immer gut lesen konnte. Also das wird ja handschriftlich noch ausgefüllt, nach bestem Wissen und Gewissen natürlich. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass so ein digitales U-Heft da schon eine Erleichterung wäre.
Wenn dann überhaupt das U-Heft vorliegt.
Genau, wenn man es noch in der Tasche wiederfindet.
Genau. Die elektronische Patientenakte, ja. Habe ich jetzt wenig Kontakt in meiner Kindersprechstunde.
Wird noch nicht genutzt?
Nö. Ja. Wird noch nicht genutzt, aber sicherlich eine gute Idee. Digitale Informationsbasis für die Versorgung. Alle wichtigen Informationen sind zusammengepackt und ist aus kinderorthopädischer Sicht sicherlich ein Vorteil. Da werden ja alle Befunde wie Hüftultraschall, Röntgenverläufe oder Voroperationen nachvollziehbar sicher dokumentiert.
Genau. Und dann hat man ja noch den Forschungsaspekt, der ja auch noch nicht sehr gut genutzt wird in Deutschland. Man hat ja eigentlich eine jahrelange Reihenuntersuchung, die ja standardisiert erfolgt bei Kindern und Jugendlichen und wir nutzen ja auch die Daten daraus gar nicht. Das heißt, diese ganzen gelben U-Hefte, die können ja aktuell gar nicht ausgewertet werden. Und ich kann mir ja schon vorstellen, dass man da schon einen Mehrwert draus hätte, wenn das mal digital vorliegen würde. Dann könnte man auch da die Daten vielleicht nutzen, um ein bisschen an den einen oder anderen Stellen vielleicht noch nachzuschärfen. Wo man vielleicht sieht, dass da auch zu wenig gemacht wird oder dass zu wenige Maßnahmen dann vielleicht eingeleitet werden in bestimmten Bereichen. Naja gut, es wird ja viel vereinheitlicht aktuell in Deutschland und auch bei der Pflege hat sich ja da viel geändert. Und zuletzt 2020 gibt es ja eine einheitliche Weiterbildung zur Fachkrankenpflegekraft Und das ist laut zumindest einigen Patientenorganisationen zum Leidwesen der Kinder. Da gibt es nämlich immerhin noch eine eigene Ausbildung, nämlich zur Kinderkrankenpflegerin. Und das machen aber nur noch 1% aller Menschen, die die Ausbildung beginnen, die sich direkt zur Kinderkrankenpflegerin weiterbilden lassen. Und man kann auch in dieser generalisierten Ausbildung, natürlich kommt man auch in Kontakt mit Kindern, aber da kann man zum Beispiel seine Kinderpflegezeit auch im Kindergarten ableisten. Und ich glaube, das ist nicht so intensiv wie im Krankenhaus. Wie siehst du das? Brauchen wir da spezialisierte Kräfte oder kann das jede Krankenpflegerin in Deutschland mitmachen, wenn es die Ausbildung abgeschlossen hat?
Spannende Frage. Und ich glaube, diese Antwort würden ganz viele, die in der Kindermedizin tätig sind, so beantworten. Ja, wir brauchen Spezialisierte, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Und ich glaube, den Spruch, den kennst du auch von mir.
Den kenne ich, ja.
Und deshalb brauchen wir, glaube ich, auch wirklich Pflegekräfte mit eben dieser Expertise in der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Ich möchte jetzt diese generalisierte Pflegeausbildung auch gar nicht schlecht reden. Sie hat auch viele Vorteile und eröffnet vielen jungen Menschen eben vielfältige berufliche Perspektiven. Aber wir dürfen trotzdem nicht vergessen, dass eben die Kinder besondere, für die Versorgung von Kindern es besondere Kompetenzen erfordert. Die Kinder unterscheiden sich medizinisch, entwicklungsphysiologisch und kommunikativ einfach von Erwachsenen. Das ist einfach so. Und deshalb brauchen auch künftige Pflegekräfte auch pädiatrische Expertise. Und da geht es nicht darum, entweder oder zwischen Generalistik oder Spezialisierung, sondern man muss sicherstellen, dass ausreichend Fachkräfte für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen gewonnen werden und qualifiziert werden.
Ja. Ich glaube auch, dass es einfach an der Stelle so ein bisschen übersehen wurde, dass halt schon, und das sind dann halt häufig die PolitikerInnen oder auch die Menschen, die halt im Büro sitzen, die dann sagen, ja, wieso, das ist doch top, das zu vereinheitlichen, aber man vergisst dann halt dann doch die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die halt nicht einfach nur kleine Erwachsene sind, sondern halt besondere Bedürfnisse mitbringen und die müssen auch besonders berücksichtigt werden. Jetzt haben wir ja ganz viele verschiedene Themen angesprochen, wo wir auch in der Orthopädie oder du in der Kinderorthopädie mit in Kontakt kommst. Wir haben ein paar gute Sachen gehört, zum Beispiel was die Versorgungsqualität auch mit den U-Untersuchungen anbelangt, wo die Qualität ja aktuell zumindest weitestgehend stimmt. Aber wir haben auch viele Sachen gesehen, die aktuell nicht so gut laufen oder auch drohen, uns zu entgleiten und dann auch zu einer Versorgungsverschlechterung führen könnten. Aber wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was macht dir denn persönlich Hoffnung, dass es auch wieder besser werden kann?
Hoffnung macht mir schon, dass, glaube ich, Kinder und Jugendliche heute stärker wahrgenommen werden, ihre Bedürfnisse, als noch vor einigen Jahren. Definitiv die Themen wie psychische Gesundheit, Teilhabe, Transition, Inklusion oder die Versorgung chronisch kranker Kinder, die stehen heute schon stärker auf der gesundheitspolitischen Agenda. Auch die Diskussionen eben SPZ, MZEB, Kinderkliniken oder auch eben eine Krankenhausreform zeigen, dass viele Menschen erkannt haben, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind.
Dann wollen wir unseren HörerInnen da draußen auch immer noch was an die Hand geben. Und da wollen wir ja immer gerne von unseren Experten, die wir hier einladen, auch ein paar Tipps haben. Welche Tipps hast du heute mitgebracht für Menschen im Gesundheitssystem, vielleicht auch für Kinder im Gesundheitssystem?
Mein wichtigster Rat ist, vergessen Sie nie, warum Sie den Beruf gewählt haben. Im Alltag erleben wir Personalmangel, Bürokratie, wirtschaftlicher Druck. Da kann die ursprüngliche Motivation schon mal leicht in den Hintergrund geraten. Aber es ist wichtig, seine eigenen Grenzen zu kennen und auch auf sich selbst zu achten. Und das ist doch das, warum wir es machen.
Ich sehe es so wie du. Ich denke, und deswegen machen wir auch den Podcast hier, man darf einfach den Mut nicht verlieren. Es gibt immer wieder Entwicklungen, die einem vielleicht nicht gefallen und die einem es auch schwer machen, vielleicht mal zur Arbeit zu gehen oder sich auch im System zu engagieren. Aber ich glaube, so wie du es ja auch gefunden hast, zum Teil mit dem SPZ oder mit deiner Tätigkeit als Kinderorthopädin, es gibt einfach auch viele Begegnungen mit Patienten, die einem Hoffnung machen. Man kriegt super viel Dankbarkeit entgegengebracht. Und dann auch der Austausch unter Kollegen, so wie jetzt hier auch bei dir zu Hause, ist einfach eine Sache, wo ich auch viel Kraft draus ziehe. Und ich denke, dir geht's genauso. Und da muss jeder seinen Zugang zu finden da draußen und wir sind dankbar für jeden, der im System ist und im System bleibt und ich denke, so können wir das auch stehen lassen. Zu allerletzt müssen wir jetzt aber noch die übergreifende Frage beantworten und da hätte ich natürlich gerne auch eine Antwort von dir. Ich habe meine Meinung schon gebildet. Ich glaube, Kinder werden aktuell im Hinblick auf die medizinische Versorgung in Deutschland strukturell benachteiligt. Ich glaube, das konnten wir auch in den letzten 3 Folgen zeigen, dass schon zum Teil auch über Kinder in Sachen entschieden werden, die Nachteile mit sich bringen können. Ich meine, viele Sachen sind noch nicht final entschieden, aber es läuft aktuell in die falsche Richtung, finde ich. Und wie siehst du das?
Also prinzipiell würde ich jetzt nicht sagen, dass Kinder grundsätzlich schlecht versorgt sind in Deutschland. Das auf jeden Fall nicht. Aber die besonderen Bedürfnisse in vielen Strukturen sind noch nicht ausreichend berücksichtigt. Auf jeden Fall, Kindermedizin braucht mehr Zeit, mehr Personal und häufig mehr Koordination als die Versorgung von Erwachsenen. Und das darf man nicht vergessen. Wenn die Gesundheitspolitik ausschließlich aus der Perspektive von Wirtschaftlichkeit und Fallzahlen betrachtet, da geraten die Kinder in den Hintergrund. Und die Frage sollte nicht sein, ob wir uns eine gute Versorgung von Kindern leisten können, sondern die Frage sollte sein, ob wir es uns leisten können, darauf zu verzichten. Denn jede Investition in die Gesundheit von Kindern ist letztlich eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft.
Damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen bei dieser Folge. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und vielleicht können wir uns ja zum anderen Thema nochmal zusammensetzen. Aber für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Herr Felix, vielen Dank für dieses nette, konstruktive Gespräch. Hat mich gefreut und gerne komme ich zu anderen Themen wieder.
Und damit auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön von mir an dieser Stelle für dieses großartige Interview, wo ich auch nochmal persönlich sehr viel gelernt habe und es auch nochmal sehr schön fand, eben direkt mit mittendrin zu sein. Was ich für mich mitgenommen habe und ich glaube für uns alle generell wichtig sein sollte, wir waren ja von Anfang an eigentlich der Meinung, dass Kinder in der Medizin leider zum Teil unterrepräsentiert sind, was definitiv auch aktuell noch der Fall ist, aber wir haben, wie gesagt, durch verschiedene Aktionsbündnisse und jetzt eben auch nochmal durch den Einblick von Steffi Adolf gesehen, dass das Bewusstsein auf jeden Fall, dies zu ändern, da ist und auch schon umgesetzt wird. Außerdem, im Rahmen der Gesundheitsreform wird es strukturelle Änderungen geben. Felix hat es ja nochmal gut zusammengefasst alles. Das ist unumgänglich und auch jetzt merkt man das leider schon an zum Teil verlängerten Wartezeiten, vor allem im Hinblick auf elektive Operationen. Aber im Rahmen der zumindest physischen Medizin können wir zum Glück feststellen, dass die Kinder in Deutschland im Prinzip gut versorgt sind. Gerade komplexe Erkrankungen werden durch Einrichtungen wie das SPZ gut aufgefangen. Termine können hierfür durch den betreuenden Kinderarzt oder Kinderärztin vereinbart werden. Und ich muss sagen, ein sehr, sehr schönes Zitat auch nochmal, was ich mitgenommen habe, auch positiv am Schluss. Wir sollten nicht vergessen, warum wir diesen Beruf erlernt haben und ausüben. Und da auch nochmal vielen, vielen Dank. Das sollte absolut in unserem Mittelpunkt stehen, egal was uns erwartet.
Was ich mir nochmal bewusst gemacht habe, auch als ich es dann nochmal gehört habe, um es zu schneiden, das Interview, ist, was die Steffi ja auch gesagt hat, dass ja schon viele Sachen auch mehr in den Vordergrund gerückt sind, die uns jetzt vielleicht auch als junge, in Anführungszeichen junge Ärztinnen noch nicht so bewusst sind. Und zwar auch mit der Partizipation, mit gesundheitlichen und mentalen Erkrankungen auch von Kindern, dass da schon ein größeres Bewusstsein da ist, was uns jetzt als Menschen, die jetzt das Gesundheitssystem einfach noch nicht so lange begleiten, auch vielleicht nicht so bewusst ist. Also ich glaube schon, es gibt viele gute Sachen und auch, was sie auch noch gesagt hat, ist die Qualität der Untersuchung ja im Großen und Ganzen stimmt. Aber da muss man, glaube ich, eher ansetzen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt auch keinen Qualitätsverlust einfach haben durch die Reformen und jetzt nicht die Weichen so stellen, dass am Ende zu einer Verschlechterung der Qualität kommt. Weil ja, aktuell ist nicht alles super auf jeden Fall, aber es gibt einfach viele Bereiche, wo es gerade ein bisschen zu kippen droht und deswegen denke ich mal, haben wir uns da zu Recht auch ausführlich die Zeit genommen, mal die Situation der Kinder im Gesundheitswesen zu beleuchten.
Genau. Ich nehme, bevor ich noch eine abschließende Sache sagen will, nochmal diesen Satz kurz vorweg. Auch diese Woche haben wir wieder gelernt, ein Missstand ist kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern bei genauer Betrachtung eine Chance für Verbesserung. Und ich finde, das hat man hier auch wieder gesehen an dieser Folge. Wir haben viele Positivbeispiele auch schon in unserem Gesundheitssystem, die einfach nicht so bekannt sind. Aber wenn man doch mal einen Blick hinter die Kulissen wagt oder sich eben mit den entsprechenden ExpertInnen unterhält, sieht man einfach, es ist viel schon da. Man muss es halt nutzen und richtig anwenden.
Ja, und muss wissen, wen man fragen muss, um die Erfahrung zu bekommen. Also es gibt halt wenig, so dieses Wissen ist zum Teil nicht so zentral organisiert, habe ich einmal das Gefühl. Gerade auch in so Randbereichen wie der Kinder. Also sollte kein Randbereich sein, aber mit denen man nicht so regelmäßig in Kontakt kommt.
Genau. Aber deswegen machen wir den Podcast, damit wir alles schön bündeln. Deswegen, es lohnt sich jetzt nochmal durch alle
was hatten wir, 76 Folgen nochmal reinhören.
Genau, dann seid ihr bestens im Bilde über alles.
Dann wisst ihr auch, warum ich mal Pfarrer werden wollte. Also von daher, das kam in Folge 1. Nee, 0 ist es ja, oder? Das große Kennen der Folge 0. Ist auch egal. Ja.
Na gut. Also, wenn du dich nicht an Missständen verbrennen willst und scharf bist auf Veränderungen, dann schalte auch in den nächsten 2 Wochen wieder ein.
Gute Dienste, schlechte Dienste.
Wann hast du das letzte Mal GZSZ geguckt?
Boah, das ist bestimmt 3-4 Jahre her. Ich weiß noch, ich hatte mich mit einem Bekannten unterhalten, auf dessen Hund wir manchmal aufpassen. Der hat mir nämlich erzählt, dass er das regelmäßig guckt. Und da hatte ich dann nochmal so eine ganz kurze Episode, wo ich mal so 1-2 Folgen reingesappt habe, aber ich kannte keinen Darsteller mehr, deswegen habe ich es dann schnell gelassen.
Ja, ich schon ewig nicht mehr. Ja. Aber ich hatte im weitesten Sinne, man hat ja immer so dieses Gefühl gehabt, ja okay, bei GZSZ, da könnte man auch noch mitspielen. Weißt du, gerade wenn man jung ist, hat man so gedacht, ja, das ist sowas, da könnte man schon locker mitspielen. Aber in so spontanen Situationen ist ja dann doch immer schwieriger, so professionell rüberzukommen. Und ich hatte auch wieder so einen Moment, wo ich versucht habe, möglichst professionell rüberzukommen, aber deutlich auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Und zwar hatten wir jetzt ja eine kurze Podcast-Pause gemacht, weil Hochzeit und so weiter. Hat alles geklappt. Danke der Nachfrage. Aber kurz davor war ja noch der Eurovision Song Contest in Wien und wir hatten uns entschlossen, nochmal zum Podcast zu den Podcast-Kollegen von Fest und Flauschig zu gehen ins Wiener Burgtheater, um da den Eurovision Song Contest nachzubesprechen, beziehungsweise uns die Nachbesprechung von Jan Böhmermann und Olli Schulz anzuhören. Und tatsächlich haben die auch versucht, mit dem Publikum zu interagieren und Fragen zugelassen. Und da schnellte mein Arm in die Höhe und ich wurde auch drangenommen. Und da wurde ich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Also ich wollte mir eigentlich nur Tipps abholen, was ich noch fürs Gelübde beachten muss für die Hochzeit, ob es da Tipps gibt. Aber ja, das wurde ganz schön abgebügelt. Aber es hat es in den Podcast reingeschafft. Wir blenden es auf jeden Fall am Ende von der Folge nach der Abspannmusik ein. Aber vielleicht wird es in den Jahren danach nochmal rausgenommen. Wer sich das trotzdem anhören will, der muss bei Minute 36 und 40 Sekunden, das ist die Folge vom 17. Mai 2026, Frivoles Treiben auf der Burg, live in Wien, Fest und Flauschig einschalten. Da bin ich kurz zu hören. Und ja, ich würde sagen, der Auftritt ist unterhaltsam. Oder mein kurzes Intermezzo.
Interessanter Vergleich auf jeden Fall, deiner Persönlichkeit mit jemand anderem.
Mit einer ehemaligen politischen Größe in Europa.
Ja, das hatte mich so ein bisschen überrumpelt dann auch, muss ich sagen. Aber ich fand es auch insgesamt sehr lustig. Und ich muss sagen, also ich meine, klar, du hast halt mir den Link geschickt gehabt und ich habe es mir dann angehört. Aber ich glaube, unabhängig davon hätte ich es auch erkannt. Und ich fand es ganz lustig, weil ich gestern tatsächlich auch darauf angesprochen wurde, ob du nicht in dem Podcast gewesen bist.
Echt?
Ja, ja.
Von wem? Wir können es auch rauspiepen sonst.
Von der mit der war ich wieder joggen. Das ist ja meine Laufpartnerin. Ja. Und ihr Bruder hatte tatsächlich den Podcast einfach random gehört. Ja. Und meinte dann so, irgendwie kam der mir bekannt vor. Und dann bei Gabi hätte auch noch was geklingelt. Und dann war es irgendwie so, okay, der Pegel ist uns fremdgegangen, unserem AMS-Podcast. Und ist einfach einem anderen
mal aber nicht bewusst
vorbeigeslidet.
Ja. Naja gut, wir sind jetzt auf jeden Fall wieder regelmäßig hier auf diesem Kanal zu hören. Alle 2 Wochen geht es jetzt weiter. Wir machen auf jeden Fall noch die 100 voll. Und ich würde sagen, während die Julia euch informiert, wie man uns erreichen kann und wann es weitergeht und was sonst noch wichtig zu beachten ist, mache ich schon mal die Musik an.
So sieht's aus. Also, wenn ihr Instagram habt, dann folgt uns doch bei AMS-Podcast. Auch da haben wir schon darauf hingewiesen, werden immer mal wieder ein paar interessante Informationen zu aktuellen Folgen oder Geschehnissen in der Politik hochgeladen. Wenn ihr Folgenideen habt oder natürlich auch Kritik oder konstruktive Vorschläge, schreibt uns dort oder an unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast@gmail.com. Liken und auch gerne bewerten bei Spotify und Apple Podcast nicht vergessen. Und dann sehen wir uns mit einem neuen spannenden Thema wieder oder hören uns eher am 25.06.2026. Bis dahin, Servus, Fiatti, Bussi Bussi. I fly, you fly, we fly to the dreamland. Whoa, whoa, whoa. I fly, you fly, we fly to the dreamland. It's our dream to be together forever, It's our dream to be together forever, I fly, you fly.
together forever. Like forever together. Like forever together.
Mockridge. Hat einer von euch eine gute Frage mal? Das machen wir immer gerne. Eine gute Frage über... Hier, da ist jemand. Der ist so selbstbewusst.
Oh, das ist immer so, kein gutes Zeichen.
Mach mal die dicken Hammelbeine hier zur Seite.
Hand hochreißt.
Mann, du siehst auch ein bisschen aus, als wenn du mit Sebastian Kurz zu tun hättest. Egal.
Von dieser Aussage möchte ich mich klar distanzieren vorab.
Oh, aber ich scheiße,
eine
ein Deutscher.
Frage, und zwar, ja, scheiße, ein Deutscher. Aber ich habe eine Österreicherin mitgebracht.
Aha.
Und zwar meine Verlobte, die Gabi.
Aha.
Und wir heiraten nächstes Wochenende hier in Wien. Und ich brauche noch Tipps für mein Gelübde. Das habe ich nämlich noch nicht geschrieben. Und da wollte ich gerne...
Dein Gelübde?
Gelübde?
Was ist ein Gelübde? Denn? Das
Gelübde.
Dass du nicht scheiße bauen wirst in der Beziehung, Gelübde? Oder was?
Ein paar warme Worte.
Ach so, warme Worte.
Ey, Schatz, ey. Schatz, ja, ich schwöre, ich baue nie Scheiße in der Beziehung. Olli und ich sind lebenserfahren. Das kann man schwören, wie man möchte. Man baut sowieso Scheiße in Beziehungen.
Absolut. Noch jemand? Sonst noch jemand?
Nee, sorry, na? Gabi, ey.
Du hast wirklich, du hast ja ein Tor geöffnet für alle anderen und es gleich wieder verschlossen. Vielen Dank.